NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
27. November 1474. Der Todestag des flämischen Komponisten Guillaume du Failly.
Bevor er im für seine Zeit biblisch hohen Alter von wahrscheinlich 77 Jahren stirbt, hat der Komponist Guillaume du Failly Jenseitsvorsorge betrieben. Sein Grabstein ist bereits fertig, es muss nur noch das Sterbedatum eingemeißelt werden. In einem ausführlichen Testament verteilt er sein umfangreiches Hab und Gut. Und seine Motette Ave Regina Coelorum hat du Failly vorausschauend mit einem zusätzlichen Text versehen. Darin empfiehlt er sich als hinfälliger Diener du Failly, der Gnade der Gottesmutter. Diese Musik soll an seinem Totenbett gesungen werden.
Das ist ein Stück, mit dem er vor seinen Schöpfer treten wollte.
Weiß Laurenz Lütteken, Musikwissenschaftler von der Universität in Zürich, der über du Failly promoviert und zur Musik des 15. Jahrhunderts geforscht hat. Dass ein Komponist sich in einem Werk selbst mit Namen erwähnt, so etwas hatte es vorher noch nie gegeben.
Es zeigt das hohe Bewusstsein, das er von seiner Eigenart als Musiker hatte. Und das ist, glaube ich, wirklich etwas Besonderes. Ist übrigens ein sehr bewegendes Stück. Wenn man einen Zugang zu dieser Musik sucht, kann man, glaube ich, über dieses Stück einen ganz guten Eindruck davon bekommen.
Guillaume du Failly stirbt heute vor 540 Jahren als vermögender und in ganz Europa bekannter Mann in einem großen Haus in Cambrai. Die Stadt an der Ärmelkanalküste gehört im 15. Jahrhundert zum burgundischen Reich Herzog Karls des Kühnen. Die große gotische Kathedrale von Cambrai ist sein Zuhause. Von hier aus bereist er ganz Europa und führt ein wirklich außergewöhnliches Leben.
Man hat immer Mühe, sich dieses Leben vorzustellen, weil alles, was er getan hat, muss er mit dem Bewusstsein getan haben, es zum ersten Mal zu tun.
Für uns ist es heute selbstverständlich. Musiker, Sänger oder Komponist sind Berufe. Komponisten schaffen ihre Werke teils aus eigenem Antrieb, teils aufgrund von Aufträgen oder schreiben sie für verschiedene Anlässe und Besetzungen. Irgendwo und irgendwann muss dieses Selbstverständnis entstanden sein. Es war im 15. Jahrhundert bei Guillaume du Failly.
Er ist nicht nur der erste Komponist, von dem wir eine wirkliche Vita besitzen, also jemand, von dem wir wissen, wann er geboren ist, wo er ausgebildet wurde, wo er gewirkt hat, sondern er ist jemand, von dem wir wirklich ein umfassendes Oeuvre haben, über einen langen Zeitraum.
Und das umfasst alle damals geläufigen Gattungen. Geistliche Vokalmusik in Form von Motetten und Messvertonungen sowie weltliche mehrstimmige Chansons auf italienische und französische Gedichte. Alle Profimusiker des 15. Jahrhunderts sind gleichzeitig Geistliche. Auch ihr prominentester Vertreter, Guillaume du Failly.
Du Failly war ein Europa umworbener Mann. Die musikalische Existenz konnte sich auch nach seinen Vorlieben richten. Also er konnte das machen, was er wollte, während die klerikale Existenz in festen Bahnen verlaufen ist.
Denn als Geistlicher hat er Pflichten, denen er nachkommen muss. Im Gegenzug für feste finanzielle Bezüge, die sogenannten Pfründe.
Er hatte eine Pfründe in Cambrai, das heißt also ein Kanonikat. Das war mit Einnahmen verbunden. Und wenn er dort nicht war, was ja lange Zeit der Fall war, dann musste er für eine Vertretung sorgen, die die Seelsorge wahrnimmt, die die Einnahmen verwaltet und so weiter. Das war die normale Existenz eines Klerikers.
Gibt es um 1400 erst wenige professionelle Musikergruppen, die mehrstimmige Musik aufführen können, so explodiert die Zahl solcher Kapellen im Lauf des 15. Jahrhunderts. Die Musikkultur erblüht, nicht zuletzt dank du Faillys Wirken und durch sein Vorbild. Es war
eine mobile klerikale Elite, die da durch Europa gezogen ist und die diese Kapellen gebildet haben. Es ist ein sehr, sehr interessantes Phänomen.
Das erste europaweite Treffen dieser Kapellen findet in den Jahren 1414 bis 1418 beim Konzil von Konstanz statt. Dufay kommt im Gefolge des Bischofs von Cambrai an den Bodensee. Die Jahre beim Konzil sind eine prägende Zeit für den jungen, höchstens 17-jährigen Sänger.
Das ist eigentlich das erste Mal in Europa, dass wir ein Ereignis haben, wo verschiedene Hofkapellen aufeinander getroffen sind. Und als junger Mann konnte er die Erfahrung machen, die drei, doch immerhin drei konkurrierenden päpstlichen Kapellen zu erleben. Also er hatte sozusagen ein Spektrum, was vor ihm wahrscheinlich niemand hatte.
Vielleicht ist er sogar als Musiker mit dabei, als Jan Hus öffentlich auf dem Konzil als Ketzer verbrannt wird. In der Kirche geht es damals drunter und drüber. Laurenz Lütteken deutete es an. Es gibt gleich drei konkurrierende Päpste, Johannes den 23., Gregor den 12. und Benedikt den 13. Die Beendigung dieses sogenannten Schismas ist eines der Hauptanliegen des Konzils. Doch es wird nicht nur diskutiert, es wird auch gebetet und gefeiert. Bei diesen Anlässen hört man Musik und lernt die Musiker kennen. Nach dem Konzil wird der junge Dufay Angestellter der italienischen Adelsfamilie der Malatesta.
Agenten eines Fürsten sind offenbar auf Talentsuche und werden in Konstanz auf diesen jungen Mann aufmerksam und ziehen den ab.
Zu einer Hochzeit in der Familie Malatesta schreibt er seine erste Motette, Vasilissa ergo gaude, königliche Braut, freue dich. Wir wissen sogar in etwa, wie Dufay aussah. In einer Handschrift des Versromans Champion des Dames, Kämpfer für die Frauen von Martin de Franck, ist eine Miniaturzeichnung enthalten, die Dufay im angeregten Gespräch mit seinem Kollegen Gilles Bonchois zeigt. Er ist im Profil dargestellt, bartlos, er hat ein dunkles Kopfhaar und ist offensichtlich von etwas fülliger Statur. Dufay trägt ein kostbares, aus dunklem Stoff gewebtes, bodenlanges Gewand, dazu ein rotes Schultertuch und eine rote Kappe. Neben ihm ist eine kleine Orgel abgebildet, ein Portativ. Martin de Franck schreibt über die beiden Komponisten Bonchois und Dufay:
Sie haben eine neue Art, angenehme Konsonanzen herzustellen, lauter und leiser Musik, weshalb wunderbare Gefälligkeit ihre Musik fröhlich und bedeutend macht.
Dufays Umgang mit den Großen seiner Zeit ist respektvoll, doch auf Augenhöhe. So schreibt er 1454 in dem einzigen von ihm überlieferten Brief an Piero und Giovanni de' Medici in Florenz:
Großmächtige und edle Herren, vorab alle tiefe Ergebenheit. Da ich sehr wohl weiß, dass Sie stets Freude am Gesang hatten und da Sie, so glaube ich, in dieser Neigung nicht schwankend geworden sind, habe ich es gewagt, Ihnen einige Chansons zu übersenden, welche ich kürzlich auf Bitten einiger hoher Herren des königlichen Hofes komponierte, als ich mich mit dem Herrn von Savoyen in Frankreich befand.
Dufay liefert seinen Kunden Qualität. So vertont er im Chanson Vergine Bella hohe Lyrik, Verse des italienischen Renaissance-Dichters Petrarca.
Schöne Jungfrau, die du, gekrönt mit Sternen, in Sonn gekleidet, so der höchsten Sonne gefielst, dass sie in dich ihr Licht verschränkte, von dir zu reden drängt mich Liebeswonne.
Im Im Jahr 1436 nimmt Dufay in Italien an einem großen Ereignis teil. Als Mitglied der Hofkapelle von Papst Eugen IV. Ist er dabei, als in Florenz der prachtvolle Dom mit seiner riesigen roten Kuppel eingeweiht wird. Für diesen Anlass schreibt er eine festliche Motette, die dort am 25. März uraufgeführt wird. Nuper Rosarum Flores. Sie ist sein bekanntestes Werk.
Natürlich ist das Ereignis eines freien, vierstimmigen, groß angelegten Stückes über einen neu gedichteten lateinischen Text auch in den Augen der Zeitgenossen etwas ganz Ungewöhnliches gewesen. Alle, die da waren, haben diese Musik zum ersten Mal gehört. Der Effekt muss doch ziemlich überwältigend gewesen sein.
Das bestätigt der Humanist und Politiker Giannozzo Manetti. Er befindet sich an diesem denkwürdigen Tag unter den Zuhörern.
Der gesamte Kirchenraum war so sehr mit harmonischen Chören und mit einem solchen Einklang verschiedener Instrumente erfüllt, dass die Musik der Engel und des himmlischen Paradieses vom Himmel herabgesandt schien, um unseren Ohren eine unfassbare Himmelssüße zuzuflüstern. Weshalb ich in diesem Augenblick so sehr von Ekstase überkommen war, dass es mir schien, als genösse ich das Leben der Himmlischen schon auf der Erde.
Dufays Werke lassen eine Zeit akustisch lebendig werden, die wir sonst nur optisch kennen. Aus den Renaissance-Bauwerken wie dem Dom von Florenz, aus den Fresken eines Fra Angelico oder aus der altniederländischen Tafelmalerei eines Jan van Eyck. Er schuf beispielsweise den berühmten Genter Altar, der zur selben Zeit entstand, als der Dom von Florenz vollendet wurde. Was macht Dufays Musik für unsere Ohren nun so fremd und faszinierend? Der Züricher Musikwissenschaftler Laurenz Lütteken versucht es so zu erklären.
Was wir so Dur-Moll-Harmonik nennen oder harmonische Tonalität, das gibt es noch nicht. Und es gibt nicht die klare Trennung von Oberstimme und Bassstimme, sondern es gibt ein polyphones Gewebe von idealerweise vier, manchmal auch nur drei Stimmen, die alle gleichberechtigt existieren.
Und dann setzt Dufay auch noch die Technik des Faux-Bourdon, des sogenannten falschen Basses ein. Dabei werden komplette Akkorde mit wohlklingenden Intervallen von Note zu Note einfach in ihrer Tonhöhe verschoben.
Das Privileg des Alters hat er genutzt. Auch das ist etwas Neues. Er hat sich dafür interessiert, seine Musik auch systematisch aufzeichnen zu lassen und zu hinterlassen.
Leider sind diese Sammelhandschriften spätestens in den Wirren der Terrorherrschaft der Französischen Revolution vernichtet worden, wie auch seine Wirkungsstätte, die alte gotische Kathedrale von Cambrai. Aber in norditalienischen Quellen hat sich vieles erhalten. Und es gibt heute zahlreiche gute Aufnahmen dieser ganz besonderen Musik aus der Zeit zwischen Mittelalter und Renaissance.
Was wirklich außergewöhnlich ist an der Musik von Dufay, ist dieser eigenartige Umstand, dass das allererste Mal das Komponieren von Musik zu einer wirklich reflektierenden Tätigkeit eines Menschen geworden ist, der das über einen langen Zeitraum verfolgt hat und systematisch in alle Richtungen erprobt hat. Das ist etwas so ungeheuerlich Neuzeitliches, Modernes und Aufregendes, dass man eigentlich immer stärker ins Rätseln kommt, je länger man darüber nachdenkt, wie das alles möglich ist.
Im Zeitzeichen erinnerte Walter Liedtke an Guillaume Dufay, der am 27. November 1474 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.